ARD. Hey everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen.
Und Happy Labor Day.
Also, Happy Labor Day.
Ja, heute ist Labor Day in den USA. Es ist Montag, der erste Montag im September, ein Tag, wenn der Sommerzeit unoffiziell zu Ende ist. Kinder, die noch nicht in die Schule sind, gehen zurück. Die öffentlichen Pools, Schwimmbäder sind geschlossen und man darf nicht mehr Weiß tragen.
Man darf nicht mehr Weiß tragen.
Ich glaube, es ist eine sehr antiquierte Regel, aber ja.
Von deiner Großmutter.
Ja, noch, wahrscheinlich. Oder? Man darf nur weiße Schuhe oder weiße Hose tragen in der Sommerzeit. Und nach Labor Day, man muss das alles wegpacken.
Aha, so wie quasi bei diesen Summer Hotels bei Dirty Dancing oder so, genau. Ne? Das trug man dann so weiß und mit Labor Day ist der Sommer offiziell vorbei. Was mich immer wieder zu dieser Beobachtung bringt, dass ich glaube, in den USA ist sehr viel sozialistischer irgendwie geregelt, als man das vielleicht glauben mag. Der offizielle Start des Sommers ist Memorial Day, Ende Mai und jetzt ist der Sommer offiziell vorbei mit Labor Day und ich bin gerade zurückgekommen am vergangenen Wochenende von meiner Drehreise in den USA. Das war das große Thema, die Football-Saison steht bevor. Aber vor allem bedeutet es, dass jetzt der Wahlkampf offiziell in die heiße Phase eintritt und das ist genau das richtige Thema für unsere heutige Folge. Und ich war, wie gesagt, für die Wahldoku in der ARD auf Drehreise bis gerade eben noch gefühlt und darüber wollen wir heute auch ein bisschen reden und wie sich jetzt dieser Schlussspurt, wo ganz Amerika jetzt erst sich darauf konzentriert, dass Anfang November ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin erstmals gewählt wird. Denn ich habe manchmal den Eindruck, wir in Deutschland sind viel mehr fokussiert, schon Wochen, Monate vorher, auf dieses Rennen um das Weiße Haus als die Amerikaner selbst.
Ja, also dieser ganze Podcast ist ein Bericht darauf, aber wir sind vielleicht ein bisschen mehr Political Nerds. Aber tatsächlich, als wir unterwegs waren in die Staaten, ich war in Wisconsin, in North Carolina, in New York, und das Thema war kein Thema, ehrlich gesagt. Es war nur, wenn ich irgendwas gefragt habe, dann haben wir diskutiert. Aber das war nicht ein Thema, das sonst von allein hochgekommen ist.
Nur in außer bei deinem Vater.
Ja, das immer. In North Carolina. Und außer in Washington. Also in Washington sind meine Fellow Political Nerds und das war immer ein Thema. Aber das ist der Grund, warum ist, weil unsere Freunde da sind Journalisten oder die arbeiten in Organisationen, wo es Politik hat, viel zu tun mit ihrer Arbeit. Insofern, das ist dann ein Thema. Aber sonst für Freunde aus Milwaukee, aus Green Bay, aus Raleigh, North Carolina, also hat man, wir haben nicht so richtig darüber
diskutiert. Ja, immer wenn wir es auf den Tisch gebracht haben, war es immer auch so die Reaktion, ach, lass mich in Ruhe, das kommt im Herbst, nach Labor Day, kommt das sowieso noch alles mit voller Wucht auf uns zu und hab da gar keine so eine große Lust, aber natürlich haben wir dann immer gefragt und du auch vor allen Dingen, na, wie sieht's aus, was glaubt ihr, was haltet ihr von Kamala jetzt und so und dann, ja, dann wird es natürlich ein Gespräch.
Also der einzige Ort war diese Brauerei in Minocqua bei meiner Mutter, wo alle die ganz begeisterten Harris-Walls-Fans kamen zusammen, ein Bier zu trinken und zu diskutieren, wie der Auftritt war in Eau Claire oder die Stimmung und die Energie und dass es wieder zurück ist. Also das war die einzige, wo Leute haben dann...
Ja, und in Washington, wie du sagtest, und das ist etwas eine Erfahrung, die ich auch als Korrespondent da gemacht habe, man muss wirklich Washington diese Blase verlassen, weil man sonst ein sehr verzerrtes Bild der politischen Lage oder Stimmung in den USA bekommt. Es ist auf jeden Fall dadurch, dass es sehr demokratisch auch geprägt ist, schwimmt man dann so einer gewissen Suppe und wenn man dann den Beltway, wie es so schön heißt, also dieser Autobahnring einmal um die Hauptstadt herum in Washington, wenn man den verlässt, dann sieht man eine andere Realität oft und insofern, klar, aber dass in Washington, dass es hochpolitisch ist, das ist nicht verwunderlich, auf keinen Fall. Und ja, wir gehen nicht nur auf die heiße Phase dieses Wahlkampfes zu, sondern es ist auch schon in 3 Wochen die Wahl tatsächlich, also die Early Voting, wie das heißt, also dass man Briefwahl beziehungsweise auch schon teilweise die Wahlunterlagen einschmeißen kann in Urnen, die dann schon bereitstehen. Das beginnt in manchen Staaten schon am 20. September.
Genau, also nicht so viel. Ich glaube, es gibt nur 3 oder 4 am 20. oder 26. September. Die meisten sind dann erst im Oktober. Aber trotzdem, ja, es geht gleich los.
Also deswegen, wenn man so will, sind es nur noch 3 Wochen Wahlkampf, bevor dann schon erste Entscheidungen fallen. Und da drehen beide Kandidaten natürlich Donald Trump für die Republikaner und Kamala Harris für die Demokraten. Ja, they turn on the heat, wie man so schön sagt. Wie würde man das im Deutschen sagen? Es wird die heiße Phase,
es wird die heiße Phase, genau. Aber die letzte heiße Phase, die wir hatten, war vor ein paar Wochen, unsere letzte Folge, haben wir gesagt, dass es war an der Montag vor der DNC, vor der Demokratische Parteitag. Und was für eine Woche es war. Also wie, also der Republikanische Parteitag war auch eine hohe Welle, eine Show, eine High für die Kandidaten. Und das war auch so in Chicago. Und du warst auch vor Ort.
Ja, wir hatten für unseren Dreh, hatten wir das ursprünglich nicht geplant, nach Chicago zum Demokratenparteitag zu fahren, weil wir dachten, als wir das so geplant hatten, als Joe Biden noch der Kandidat war, der auf dem Ticket war, naja, das wird jetzt wahrscheinlich nicht so berauschend in gewisser Weise, beziehungsweise was werden wir davon holen. Und deswegen hatten wir uns entschieden, uns nicht zu akkreditieren, und die Deadline hatten wir dann verpasst, als das Ticket gewechselt wurde, so überraschend. Und da war es dann zu spät, ein Ticket noch zu bekommen, sich journalistisch zu akkreditieren und da reinzukommen. Aber wir sind trotzdem hingefahren nach Chicago, um so ein bisschen die Stimmung rund um das United Center dort aufzufangen. Und ich glaube, für die Demokraten war eine große Sorge, dass sich 1968 wiederholen würde. Damals auch in Chicago, der Parteitag, wo es riesige Demonstrationen, Auseinandersetzungen, Ausschreitungen, Polizei, Tränengas und all das gab, weil der Vietnamkrieg tobte und da die Proteste dagegen so laut und stark waren, gerade bei den Demokraten, denn es war ja ein demokratischer Präsident, damals LBJ, Lyndon B. Johnson, der da das Land geführt hat. Und da hatte man große Angst, dass das vielleicht wieder passieren würde, gerade vor dem Hintergrund der Situation im Nahen Osten, in Gaza. Das haben sich tatsächlich auch viele angekündigt. Es gab auch Demonstrationen und wir waren an dem letzten Tag, an dem Donnerstag, an dem Kamala Harris dann ihre große Rede hatte. Und da gab es auch die ganze Woche schon, aber auch speziell an dem Tag, eine große Demonstration. Also ich war überrascht, wie viele pro-palästinensische Demonstranten dort aufgelaufen sind rund um das United Center. Aber es ist friedlich geblieben, weitgehend zum Glück. Davor, in den Tagen davor, gab es ein paar Auseinandersetzungen, aber das große Chaos, wenn man so will, ist ausgeblieben. Und wir haben dann an den Eingängen, es war weiträumig abgesperrt, also wirklich, das United Center war wie so eine Burg. Man konnte da nur aus Entfernung rankommen. Ein ganzer Block war abgesperrt. Haben wir an den Eingängen, wo Kontrollen waren natürlich, haben wir mit Delegierten gesprochen vom Parteitag, haben mit Menschen, die da reingegangen sind, gesprochen. Und die waren auf so einem High, auf so einer Welle. Die waren wirklich so, wow, it's amazing, die Stimmung ist irre, wir sind so happy. Und ich habe so manchmal den Eindruck, ich weiß nicht, ob diese Begeisterung, die Kamala Harris da entfacht hat bei ihrer Partei, ob es die so auch gegeben hätte, wenn man das viel früher eingefädelt hätte. Weißt du, was ich meine? Also wenn man schon Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres gesagt hat, okay, Biden war der Übergangspräsident, ich ziehe mich zurück und jetzt schieben wir Kamala Harris nach vorne. Ich glaube, da war nämlich eine Menge Erleichterung auch, denn mit Biden wäre die Wahl auf jeden Fall verloren gegangen, glauben viele. Und jetzt war da so eine Hoffnung, okay, es ist, das Rennen ist wieder offen, wir haben eine Chance, we have a fighting chance. Und das hat man tatsächlich auch gespürt bei den Interviews, die ich da gemacht habe.
Das hat man auch gespürt von der Sofa, wo ich war in Washington mit Freunden, als wir Popcorn gemacht haben. Eine
Watch Party.
Ja, genau. Aber das war wirklich tatsächlich eine Show, wo, ich meine, 4 Tage lang super Rede. Ich meine, Ingo, wir haben schon gesprochen über, wie Freunde haben mich auf jeden Fall gefragt, hey, habt ihr keinen anderen als Biden? Gibt es keinen anderen Demokraten? Und in dieser Woche hat man gesehen, wie viele Leute die Demokraten haben, wie viel Talent diese Partei hat, wie viele junge Leute, die warten für ihre Chance und kommen. Also für mich auf jeden Fall Highlight war AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, der hat eine super Rede gehalten, ist auf jeden Fall dazu kommt von der Demokratischen Partei. Aber
und sie ist auch ein bisschen in die Mitte mehr gerückt. Ne? Sie galt ja als The Squad, als die progressiven Radikalen in der Partei. Sie scheint da so ein bisschen.
Sie ist vielleicht ein bisschen reifer geworden, hat viel gelernt in ihr ersten paar Jahre da im Abgeordnetenhaus und kann richtig stark reden. Und das ist auch, wie gesagt, ist ein bisschen ein Show und man hat dann gesehen, wer kann so eine starke Rede liefern wie AOC und wer nicht kann. Ich war ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, mit Mark Kelly, ist Senator aus Arizona und ich dachte so, oder
wenn der wäre ja fast auch, war zumindest im engeren Kreis als Vizepräsidentschaftskandidat.
Ja. Und in diesem Sinne, man hat gesehen.
Gut, dass es nicht wurde, sagst du.
Ja, also, aber auch starke Rede auch von anderen Demokraten und von von auf jeden Fall die Obamas. Also ja, muss man
das
sagen.
Das wusste ich, dass du das sagen würdest.
Ja, also Michelle, sorry, aber wenn also so viele haben gefragt, aber kann Michelle das nicht machen, würde sie nicht ein guter Kandidat? Und man hat dann an diese Dienstagabend gesehen, genau warum. Michelle ist einfach die coolste Person auf die Erde. Wirklich, sie kann mit ihren Augen, mit ihrem Blick so viel sagen, so viel mehr sagen, dann andere können in einer halben Stunde reden.
Ja, das sagte mir eine der Abgeordneten, die wir interviewt haben, die sagte dann, and did you see, also hast du gesehen, als sie dann sagte, hey, Donald Trump, vielleicht ist dieser Job im Weißen Haus einer dieser Black Jobs.
Und was eine virale TikTok-Video geworden ist, als die das dann in einer Lead oder eine Rap gemacht haben.
Für diejenigen, die das nicht mitbekommen hatten, Trump hatte in einer Wahlkampfveranstaltung quasi versprochen, mehr Black Jobs auch zu kreieren, Jobs für Schwarze. Und dann war da die Frage, na, was ist denn das, ein schwarzer Job überhaupt? Also
das haben wir dann
die Referenz hat dann Michelle Obama natürlich aufgegriffen.
Ja, wie Simone Biles, die hat die Gymnast in den Olympischen Spielen und hat gesagt, dass ich mag meinen Black Job. Also dann ist alles lustig gemacht. Aber Michelle ist wirklich, als jemand, der eigentlich nicht ein Politiker ist, die beste Politiker, dass die Demokratische Partei hat. Also es war wirklich viele hohe Punkte. Ich glaube, die andere Hochpunkt für mich oder die meist emotionale Punkte der Woche war, als Tim Walz, der neue VP von Harris, seine Rede gehalten hat. Und boah, ich kann nicht über diesen Moment nicht sprechen, ohne dass ich anfange zu weinen. Warte, ich schaffe das. Also, aber als er seine Familie bedankt hat und hat gesagt, Gwen, oh mein Gott, Gwen, Hope und Gus, ihr seid mein Leben, ich liebe euch. Und dann als Gus, seine 17 Jahre alte Sohn, ist aufgestanden und hat applaudiert und gesagt, das ist mein Dad. Und ich glaube, alle haben angefangen.
Ja, wir vor allem hat Rotz und Wasser geheult.
Oh Gott, auf die Sofa mit Tränen, also alle hatten Tränen in die Augen, also so ein emotionaler Moment und auch ein Beispiel, wir reden so häufig von Toxic Masculinity und von die MeToo-Bewegung und sehen Trump als ein Beispiel von dieser Toxic Masculinity, als er hat die Fall der Pornodarsteller Schweigegeld und Grab him by the Pussy und da seine ganze respektlose Kommentar über Frauen. Und dann hat man Tim Walz, dieser Family Man, der liebt seine Familie, aber auch Doug Emhoff, der zweite Gentleman, der Mann von Harris, hat auch eine tolle Rede gehalten, als er erzählt von der Anfang ihrer Beziehung, als er eine Nachricht hinterlassen hat und hi, it's Doug. Also das war eigentlich so süß und so relatable und so echt.
Ja, also auf jeden Fall eine Menge Emotionen dabei, bei beiden Parteitagen, muss man ja sagen. Aber das ist immer so lustig, dann den Vergleich zum deutschen Wahlkampf zu ziehen. Ja, wenn man sich vorstellt, wie die Ehepartnerinnen oder Partner von Kandidaten persönlich werden würden, da würden, glaube ich, alle in Deutschland irgendwie
unangenehm.
Cringe, ne? Ja.
Also es ist so persönlich.
Aber die ganze in den USA Familie, gehört es dazu, das muss sein.
Die ganze Familie ist auf die Bühne, also man tut das gar nicht.
Das Footballteam von Tim Walz, der ehemalige Football-Coach, ist aufgelaufen. Ja, das war auch ein Highlight.
Also ein kleiner Pep-Rally da mit die ganze Middle-Age-Fußballspieler in ihren Trikots, die jetzt zu klein sind.
Also, der Bierbauch ist da reingewachsen.
Genau. Aber so viele Highlights und viele Gründe, warum diese Woche wirklich ein High war. Und aber als ich zurückkam, habe viele Freunde gefragt, okay, der Show, der Parteitag war unglaublich, war so toll. Viele Promis, viele emotionale Rede. Aber ist das echt? Ist das, oder war das nur ein Show? Ist das ist eine Begeisterung vor der Kandidaten oder ist das nur, also irgendwas, das wir sehen im Fernsehen und das gleich vorbei ist. Und muss man sagen, das war echt, auf jeden Fall. Mhm. Also man spürt das. Ich habe so oft, als ich mit Leuten gesprochen habe, das Wort Hoffnung gehört. Also wir haben, wie du gesagt, es war eine Erleichterung, dass Biden zurückgetreten ist. Und jetzt haben wir Hoffnung, dass mindestens haben wir eine Chance. Es wird immer noch eine harte Wahlkampf sein.
Du hast ein T-Shirt gekauft, wo drauf steht Hope,
ja,
Hoffnung.
Also und man muss ein bisschen, habe ich gemerkt, aufpassen, wo man das trägt. Aber gut, es gibt auf jeden Fall dieses Gefühl von Hoffnung.
Und das war das, was ich in Chicago auch so mitgenommen habe, auch selbst wenn ich nicht mittendrin war, sondern eben am Rand, das kam schon raus bei vielen, das hat man gespürt. Und das war auf jeden Fall ein emotionaler Höhepunkt, ein High. Aber jetzt ist Labor Day, jetzt ist der Sommer offiziell vorbei, jetzt ist auch diese diese erste Honeymoon-Phase, wie dein Vater es auch nennt und wie viele Republikaner es auch bezeichnen, die ist natürlich, da hat man mit auch gerechnet, aber jetzt gehen wir quasi in die Niederungen des Alltags, wenn man so möchte. Ja. Der Sommer ist vorbei und das ist die Frage, wie weit das halten kann. Ich habe das Gefühl, die Demokraten würden am liebsten diese Welle bis zum November surfen und ich glaube, so lange wird sie nicht von alleine halten.
Auf jeden Fall. Also deswegen auch, jetzt hören wir mehr, besonders von den Republikanern, warum hat Harris keine Interviews gemacht? Warum ist sie nicht vor der Kamera? Warum antwortet sie nicht Fragen?
Und jetzt das hat sie gerade vergangene
sie
Woche.
Sie hat das genau gemacht mit Dana Bash. Und bis jetzt ist alles so gut gelaufen. Kein falscher Fuß. Und genau, die wollen diese Stimmung, diese Energie, diese Hoffnung behalten. Aber ja, wie du sagtest, es ist
Don't
jetzt...
Don't rock the boat, ist ein bisschen...
Wie sagt man das auf Deutsch? Nicht die Schiff... wackeln.
Nicht, genau, nicht das Boot ins Schwanken bringen, aber das würde man so nicht sagen. Also, weiß ich gar nicht. Vielleicht haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine Idee, wie man das übersetzen würde. Ich glaube, im Deutschen würde man sagen, bleib deiner Linie treu und
Die Realität ist vor der Tür die erste Debatte, das erste Mal, dass die zwei Kandidaten sich treffen auf die Bühne.
Ich glaube überhaupt, jemals treffen. Ja. Also nicht nur auf der Bühne, sondern ich glaube, die haben sich noch nie persönlich irgendwie im selben Raum getroffen.
Normalerweise wird der Präsident, die ehemalige oder die ausgehende Präsident, der neue Inauguration Day, die neue willkommen. Aber Trump ist schon weggeflogen, bevor Biden angekommen ist. Also ich weiß nicht, ob die einander schon in person einander kennengelernt.
Harris und Trump. Ja. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall ist interessant, das Rennen deutet sich in die Richtung an, dass die Republikaner versuchen, gerade so die Führung der Partei, versuchen mehr auf die Issues zu gucken, auf die Themen und versuchen Trump quasi rauszuhalten, weil ein Freund zum Beispiel von deinem Papa hatte mir beim Interview gesagt, stell dir mal vor, Trump wäre out of the equation, wäre nicht Teil dieser Gleichung, also wäre nicht im Rennen, dann wäre das schon längst gelaufen, weil so viele Punkte ein Thema sind, die Demokraten vielleicht haben liegen lassen aus Sicht der Republikaner. Und umgekehrt versuchen die Demokraten gerade diese Welle zu reiten und gar nicht so konkret werden zu wollen, wo sie Angriffspunkte bieten. Also das ist ganz interessant, die beiden Ansätze. Und Trump am Anfang... Hast du auch mal gesagt, wusste nicht, was er da machen soll?
Ja, er war gut vorbereitet, gegen Biden zu der Kampagne zu machen. Er hat das in die Tasche, wie wir sagen.
He had it in the bag. Der Drops ist gelutscht, würde man sagen.
Okay. Also besonders nach der Attentat, nach der Republikanische Parteitag und nochmal, er war immer die Stärkere von die zwei alte Männer. Er hat das auch gezeigt in der Debatte im Juni. Und als es klar wird, dass Kamala die Kandidatin wird, dann hat man gesehen, er war ein bisschen leise. Er war so konzentriert auf Biden. Er hat dann viele Fehler gemacht. Er hat bei dieser Konferenz für schwarze Journalisten hat gefragt, ob sie wirklich schwarz ist oder nicht. Oder was ist sie? Ist sie schwarz? Ist sie indisch? Also und hat nicht gewusst, wie er soll über Harris sprechen. Und ich habe das Gefühl...
Weshalb er die ganze Zeit weiterhin über Biden gesprochen hat.
Die ersten zwei Wochen, als er zurückgetreten ist, hat er nur über Biden gesprochen.
Er wusste nicht genau, wo er angreifen soll, wo er einhaken kann.
Aber jetzt, wie gesagt, the real world ist hier. Und ich habe das Gefühl, in die letzte Woche oder so, seit der Demokratische Parteitag, hat er einen neuen Fokus.
Er scheint sich zumindest gefangen zu haben. Der Drops war gelutscht, ja. Also das Rennen war eigentlich gelaufen, zu meinen Gunsten gefühlt. Und jetzt muss ich nochmal richtig Wahlkämpfen und nochmal richtig reinknien mich. Und das, glaube ich, hat ihn so ein bisschen frustriert. Und es hat auch lange gedauert, bis er einen aus seiner Sicht passenden Spitznamen für Kamala, er verpasst ja seinen politischen Gegnern immer irgendwelche gemeinen Spitznamen, die dann oft auch haften bleiben so ein bisschen. Und das war Sleepy Joe oder Little Marco. Marco Rubio wird früher mal sein Gegner. Und
er jetzt, hat schon auch andere Namen für Kamala, dass er ausprobiert hat.
Genau, verschiedene Laughing
ausprobieren. Kamala oder Lion Kamala. Und jetzt hat er eins, das vielleicht, wer würde dabei bleiben? Es ist Comrade Kamala.
Ja, never change a good alliteration. Ne? Also nach einer guten Alliteration zu suchen, ist auch immer wichtig, das stimmt. Aber Comrade Kamala, also eine Anspielung, in etwa würde man das als Genossin Kamala übersetzen. Eine Anspielung daran, dass sie ja quasi den Sozialismus verkörpert in den USA, aus diesem progressiven, linksgerichteten Bundesstaat Kalifornien kommt. Und das ist etwas, was wir auch schon in früheren Folgen und auch in meinen Dokus früher immer wieder gesehen haben, dass das ein Schreckgespenst ist auf der rechten Seite des Landes, bei den Republikanern, bei Konservativen. Eine Art von Sozialismus, der natürlich nichts mit dem Sozialismus zu tun hat, den wir meinen, aber alles das, was eben links erscheint, wird somit gelabelt.
Ja, er hat ein paar Themen, ne? So jetzt, dass er konzentriert seine Botschafter auf drei, wie ich das sehe, verschiedene Themen. Also der Wirtschaft, Einwanderungspolitik und Sicherheit. Und auf jeden Fall, als wir gesehen haben, als wir durch die USA gereist sind, diese Sommer, der Wirtschaft, würde ich sagen, ist Thema wirklich Nummer eins. Und das ist auf beide Seiten. Also mit alle, mit wem ich gesprochen habe. Ich war persönlich total schockiert zu sehen, dass in der Einkaufsladen, zum Beispiel bei meiner Mutter, wo man Lebensmittel kauft, dass die Preise waren unglaublich hoch. Und das ist ein Gebiet, wo meine Mutter wohnt. Also früher bis die 70er, glaube ich, es gab Eisenminen. Alle haben da in den Minen gearbeitet. Jetzt der Hauptbusiness ist Tourismus, also Leute kommen im Sommer und gehen zum See, so schwimmen, Urlaub zu machen, aber auch im Winter, die haben immer, normalerweise, die wohnen in einem Gebiet, das heißt ein Schneegürtel, es gibt immer Schnee da. Und Leute kommen für Snowmobiling und für Wintersport und dieses
Eisfischen.
Jahr Eisfischen, wie wir sehen würden in deinem Film. Aber diese Wege, wo man fährt, die Snowmobiles, war nur ein Einzeltag geöffnet. In die vergangene Winter.
Weil es ein sehr milder Winter war.
Es war eine milde Winter, es gab nicht genug Schnee und das bedeutet viel für diese Leute, die da wohnen. Die verdienen dann ihr Geld nicht. Und dann zu sehen, dass ein Glas Mayonnaise hat 8,99 gekostet oder also Obst und Gemüse, Fleisch, also Milch, extrem teuer. Und die sind Produkte, die man also täglich braucht. Und ich habe mich gefragt, also es war nur in New York, in Washington, man weiß es, der Lebenskosten sind hoher, man erwartet das. Aber
da kostet ein Bagel 7 oder 8 Dollar.
Aber in Mercer, Wisconsin, ich frage mich, wie die Leute also da leben können und das leisten kann, weil das war wirklich, wirklich, wirklich teuer.
Und bei einem Straßenfest, das da gerade stattfand, als wir da waren, haben so Corn Dogs, das sind so panierte Hot Dogs sozusagen.
Sehr lecker.
Ja, it's an acquired taste. Aber gar nicht so schlecht, ja. Aber ja, auch 8 Dollar.
Ja.
Also so Carnival Street Food.
Ja, vielleicht dachten die ganzen Leute kommen aus Chicago und können solche Preise bezahlen und wollten ihr Geld dann zurück verdienen. Aber ich habe auch gemerkt, unsere Freunde von mir zum Beispiel überall, wir sind in einer Phase jetzt in unserem Leben, wo also die Kinder sind Teenagers, wollen vielleicht in die nächsten paar Jahre studieren. Und studieren in den USA im Vergleich hier mit Europa, mit Deutschland ist manchmal. Also nur der Studiengebühr ist 30, 40, 50, 60.000 im Jahr. Und das ist dann nur das Studiengebühr, ohne dass man bezahlt die Lebenskosten. Und dann auch in dieser Lebensphase haben Leute viele Leute haben ältere Eltern, die brauchen Hilfe, die brauchen also tägliche Hilfe. Also die haben müssen mehr für ihre gesundheitliche Versorgung bezahlen. Und das ist dann alles auf einmal. Und das ist wirklich, es belastet viele Familien in den USA.
Natürlich ist die Frage, ob ein Donald Trump mit welchen Programmen oder welchen Steuersenkungsinitiativen auch immer er antreten wird oder möchte, ob er das umdrehen kann, ob das wirklich in der Tat dann besser liefe oder einfacher wäre oder billiger würde tatsächlich. Das ist erstmal dahingestellt. Aber natürlich ist das ein Angriffspunkt für einen Herausforderer, der ja, und das Interessante ist ja, dass Kamala Harris sich als Neuling definieren muss, weil viele sie tatsächlich nicht so kennen, sie ist nicht in Erscheinung getreten, sich vorstellen muss, aber gleichzeitig Teil dieser Biden-Regierung ist natürlich, Teil des Tickets und da so einen schmalen Grat laufen muss, einerseits sich zu distanzieren, zu sagen, ja, ich habe mit dem, wie es gerade in den letzten Jahren gelaufen ist, in dem Sinne nichts zu tun, will eine neue Seite aufschlagen im Kapitel Amerika, aber gleichzeitig gibt es ja auch auf dem Papier zumindest für die Wirtschaft ja Dinge, die Inflation ist tatsächlich runtergekommen, die Beschäftigung ist gestiegen, das Wachstum in den USA ist groß. Insofern will sie einerseits versuchen, die positiven Seiten für sich zu reklamieren und gleichzeitig aber eben nicht im Umfeld dessen, was du gerade beschrieben hast, als diejenige, die dafür verantwortlich ist, dazustehen. Und das ist natürlich ein Punkt, den Donald Trump versuchen wird. Brauche gar nicht so groß zu hämmern, diesen Punkt, den spüren eben viele und auch die Freunde deines Papas, die ich da interviewt habe in North Carolina, denen es jetzt gut geht, also die sich das leisten können, wenn die Mayonnaise plötzlich fast 8 Dollar kostet. die aber gesagt haben, ja, unter Trump war meine Rentenversicherungspaket, das ist ja oft in Aktien dann auch gesteckt und so, das war irgendwie 20-30% höher. Für mich hat das direkte Auswirkungen und da will ich wieder hin zurück. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass Trump das sofort ändern könnte und ich weiß auch nicht, wie man sich das vorstellen kann, aber da, für den Wahlkampf ist das Munition, die Trump nutzen kann und wird und tut.
Ja, auf jeden Fall. Es ist diese Conundrum, diese Schwierigkeit, wie bin ich die Neue und die Hoffnungskandidaten und die Hope and Change, aber auf der anderen Seite die ehemalige, die verantwortlich ist für alles, was passiert ist, gut und schlecht in die letzte Zeit. Also sie hat neulich in einem Interview gesagt, my values have not changed, meine Werte sind die gleiche. Und sie wollte sagen, dass sie hat ihre Meinung geändert, zum Beispiel wegen Fracking, also eine große Thema in Pennsylvania, ein sehr wichtiger Swing State. Aber gleichzeitig, okay.
Pennsylvania ist der zweitgrößte Fracking Lieferant sozusagen, also Erdöl und Erdgas, das dadurch gefördert wird.
Und ohne Pennsylvania kann man wirklich nicht gewinnen. Insofern, sie will sagen, ich habe also neue Idee, ich habe akzeptiere vielleicht Fracking oder ich...
Und früher war sie total dagegen und jetzt sagt sie, nee, bin ich nicht mehr.
Aber, sagt sie dann, aber meine Werte sind die gleiche. Und klar, das ist irgendwas, das Trump hat sofort angegriffen und gesagt, ja, siehst du, ihre Werte sind die gleiche. Du kriegst die gleiche Kamala. Sie sagt nur was, aber sie ist die gleiche, das du kennst schon.
Er dreht oder es wird ihr so ein bisschen im Mund rumgedreht, weil was sie damit meint, ist, dass ich mir selber treu geblieben bin. Mhm. Ne? Dass ich immer noch an... wir müssen versuchen, den Klimaschutz aufzuhalten oder Dinge tun in gewisse Richtungen. Aber vielleicht hat sich pragmatisch meine Sicht auf bestimmte Punkte geändert, wie Fracking, weil sie sagt, wir haben jetzt viele neue erneuerbare Energien, es ist nicht mehr so dringend, das Fracking ist nicht mehr so viel. Deswegen ist es nicht, man braucht sich offiziell verbieten, was, glaube ich, ein rotes Tuch wäre in Pennsylvania. Aber ja, ich bin mir selber aber treu geblieben. Aber natürlich sagt die Trump-Campaign, macht daraus, seht ihr, sie ist die Sozialistin aus Kalifornien und das sind ihre Werte. Und lasst euch nicht täuschen, wenn ihr sie wählt, dann ändert sich hier vieles.
Und er sagt das Gleiche über Einwanderungspolitik.
Genau, das ist das andere große Thema. Ja, die Economy hast du als erstes gesagt und Einwanderung nach wie vor ein großes Thema bei deinem Papa und seinen Freunden. Und deswegen war ich auch an der Grenze in Texas zu Mexiko, wo es diese kuriose Situation gibt, in Eagle Pass, das ist nördlich von Laredo, wo Governor Abbott, der Gouverneur von Texas, einfach gesagt hat, die Bundesbehörden, die Bundesgrenzschutzbehörden tun nicht genug, ich muss aus eigener Initiative, aus eigener Faust etwas machen, und hat diese Operation Lone Star gegründet, beziehungsweise ins Leben gerufen. Und hat einfach die National Guard an die Grenze geschickt. Und das hat die skurrile Situation, dass dann zu diesem kleinen Kaff an der Grenze, ja, die Border Patrol auf der einen Seite und National Guardsmen auf der anderen Seite, auf diesem kleinen Fluss, der heißt zwar Rio Grande, aber so groß ist er an der Stelle nicht. Man kann da wirklich rüber warten, dass sie da mit Patrouillenbooten hin und her fahren und sich quasi kreuzen. Und sehr viel Geld kostet das den Staat Texas, aber es für manche... Für die Demokraten und die Gegner ist das politisches Theater, denn man muss nur 3-4 Meilen weiter nördlich gehen. Da gibt es dann keine Zäune mehr und dann ist es natürlich leichter, darüber zu gehen. Aber ja, das ist ein großes Thema. Wir haben dann aber Leute auch gefragt in der Stadt, die gesagt haben, ja, ich finde das gut, dass hier mehr gemacht wird. Und ich will, dass wenn Trump an die Macht kommt oder käme, dass dann so wie Governor Abbott hier überall Stacheldraht hochgezogen wird und dass die Grenze dicht gemacht wird. Das Thema haben wir ja auch gerade gesehen bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland. In Sachsen und in Thüringen, das bewegt die Menschen sehr und das ist das andere große Thema, auf dem Trump jetzt die Attacken fahren wird in den kommenden Wochen.
Das war wie immer für meinen Vater ein Thema, als wir gesprochen haben in Charlotte und ich denke immer, was hat das mit deinem Leben zu tun? Aber er ist auch total aufgeregt, wenn er sieht solche Bilder, wenn diese Diskussion losgeht und das ist irgendwas, das auf jeden Fall erreicht viele Wähler.
Wir waren auch auf der anderen Seite der Grenze, da in Texas, in Mexiko, in so einem Flüchtlingsankunftsunterkunft, wo in der ehemaligen Schule sind viele angekommen und das waren Familien und Menschen aus Venezuela, aus Guatemala, aus Honduras, die eben gesagt haben, ich halte es nicht mehr aus, ich schaffe es da nicht mehr zu überleben, da wo ich bin, ich habe da keine Zukunft, ich wage das jetzt mal, ich versuche das mal. Die sind dann bis an die Grenze gekommen und warten da auf einen Anhörungstermin, dass sie dann eben doch reinkommen. Sie wollen jetzt noch nicht die Grenze illegal überqueren, sondern eben auch versuchen über einen legalen Weg. Und das hat natürlich nichts mit den Bildern zu tun, die Trump da dann postet. Die Grenze, ein großes Thema nach wie vor, und Einwanderung, wie auch eben bei uns. Aber das dritte Thema, auf dem Trump jetzt schon ja auch sehr versucht, Harris zu attackieren, ist Sicherheitspolitik. Da gab es einen Vorfall vergangene Woche in Arlington Cemetery, das ist der Nationalfriedhof, wo nur Veteranen begraben werden dürfen. Und da anlässlich des Rückzugs, des Jahrestags des Rückzugs aus Afghanistan, wo eben auch amerikanische Soldaten ums Leben gekommen sind, haben Familienangehörige dieser Gefallenen eine kleine Zeremonie organisiert und hatten beide Seiten eingeladen, also sowohl Kamala Harris als auch Donald Trump. Und Donald Trump hat die Einladung angenommen, ist hingegangen und hat das natürlich ein bisschen versucht zu nutzen als Wahlkampfmunition. Jetzt muss man wissen, es ist nicht erlaubt, in Arlington Cemetery zu filmen und zu drehen, um es dann für politische Zwecke zu nutzen, weil es eben um überparteiliche, die Menschen sind für das Land gestorben, nicht für eine Partei, die dort begraben sind. Und da war dann eine Aufseherin bzw. eine Mitarbeiterin vom National Cemetery in Arlington, hat versucht, das zu unterbinden, und dann gab es wohl einen Streit und ein Handgemenge, und danach hat Kamala Harris gesagt, guck mal hier, er missbraucht diesen Auftritt, weil natürlich die Trump-Kampagne Fotos und ein Video dann gepostet haben, wie er da die Veteranenfamilien unterstützt. Und die haben danach sich aber gemeldet und haben gesagt, ja, aber wir haben ihn eingeladen und er immerhin ist gekommen und Kamala Harris nicht. Und das war jetzt ein großes Thema, ging ein bisschen hin und her in den USA, aber natürlich ist es etwas, wo Trump dann sagen wird, schaut mal, ich war da für meine Leute, für unsere Leute, und vor allem aber diese Leute, die wir hier betrauern, die gestorben sind, die Veteranen, die wären nicht gestorben, wenn wir eine starke Führung gehabt hätten und nicht dieses Rückzugsdebakel unter der Biden-Harris-Präsidentschaft passiert wäre. Ganz zu schweigen jetzt mal davon, dass diesen Rückzug aus Afghanistan Donald Trump noch als Präsident mit den Taliban eingefädelt hatte, ohne das mit den Alliierten und Verbündeten zu besprechen, und im Prinzip Biden das nur noch umgesetzt hat. Wie es dann gelaufen ist, war natürlich katastrophal. Aber das ist so dieser eine Punkt, wo er jetzt ansetzt und das noch viel mehr verstärken wird, diese Darstellung von Schwäche, ne, unter Biden und Harris, das sind Leichtgewichte, außenpolitische. Dann, nur wenn dieses Bild von Amerika als schwächelnd da ist, kann so etwas passieren, wie das bei dem Rückzug ja. in Afghanistan.
Und in der gleichen Sinne, er hat auch neulich gepostet, dass, also wie wir wissen, jetzt vor ein paar Tagen haben die israelische Armee 6 Geiseln gefunden, die waren schon tot, und eine unter dem war eine Israeli-Amerikaner, und Trump hat auch dann das benutzt, zu versuchen zu sagen, dass das war die Schuld von die beiden Regierungen, wenn die stärker wäre, dann würde das nicht passiert haben. Also diese Idee von, das haben wir schon von meinem Vater zum Beispiel gehört, dass unter Trump gab es keine Kriege. Also jetzt gibt es ja Konflikt im Nahen Osten und auch der Krieg in Ukraine. Und das höre ich auch nicht nur von meinem Vater, das höre ich ständig, dass wenn wir eine starke Präsident wie Trump haben, wo alle ein bisschen Angst vor ihm haben in die Welt, dann trauen sie sich nicht, einen Konflikt anzufangen. Putin würde sich nie trauen, sowas zu machen, wenn Trump im Amt wäre.
Und das ist natürlich eine extrem steile These, ja. Also zu sagen, nur weil die USA mit einem Donald Trump irgendwie stärker oder vielleicht sogar unberechenbarer dastünden, würden viele Konflikte nicht ausbrechen. Aber es ist etwas, was zumindest ein bisschen haften bleibt und zumindest auf der republikanischen Seite durchaus auch so gesehen wird, wie du sagst. Und das sind also diese drei Punkte, bei denen Donald Trump jetzt so ein bisschen, he's found his footing so ein bisschen, würde man sagen. Ne? Also er hat quasi jetzt wieder sicheren Stand gefunden, im Sinne von nicht mehr so, ja, wie packe ich diese Kamala Harris jetzt an als politische Gegnerin? Und ich glaube, die Republikaner sind, und das versuchen sie ihn auch zu überzeugen, wären gut beraten, auf diese Issues zu blicken und nicht nur jetzt irgendwie persönlich Kamala Harris anzugreifen oder so. Und das ist, glaube ich, das, was in der Partei auf jeden Fall die Einsicht ist. Die Frage ist nur, ob man einen Donald Trump, der, glaube ich, schwer einzufangen ist und schwer zu berechnen ist, ob der sich daran halten wird, an dieser Linie. Und ich glaube nach wie vor, das galt schon für Biden, aber das gilt für Harris auch, ist die größte Chance, die Harris hat, diese Wahl zu gewinnen, dass Trump der Gegner ist und dann eben Leute vielleicht mobilisiert zu sagen, okay, den können wir nicht als Präsident haben. Und mal sehen, wie das ausgeht, ob sie sich einigen. Am 10. September, also die erste Debatte, wahrscheinlich auch die einzige, denn wie gesagt, in wenigen Wochen beginnt schon Early Voting. Ich glaube nicht, dass es da noch große Aufeinandertreffen dann geben wird.
Es gibt normalerweise mindestens zwei und wir haben noch Zeit. Aber wie du sagtest, also ich habe so häufig gehört, this is a vibes election. Also Vibes in die Sinne von, genau, also die Demokraten wollen, also diese Vibe, dass die haben, diese Gefühl von Hoffnung, diese Gefühl von anyone but Trump, also die wollen das weiterführen und Harris auch hat, sie ist die Encapsulation von dieser Hoffnung und die ganz Gegenteil von Trump und die beiden dann auf die Bühne zu sehen, wird das auf jeden Fall rüberkommen. Es wird auch rüberkommen, dass sie ist auf jeden Fall die Jüngere. Mhm. Wir reden, also ich habe viele gehört über die junge Frau. Also sie ist bald 60, die ist nicht so jung, aber im Vergleich mit ihrer Gegner, der 78 ist, ist die Junge. Und das würde man dann wahrscheinlich auf die Bühne dieser Vergleich auch sehr deutlich sehen.
Auf jeden Fall ein spannendes Aufeinandertreffen, das erste, und ich glaube auch ein sehr entscheidendes zumindest. Das haben wir gesehen, wie die letzte Debatte die Wahl beeinflusst hat, und ich glaube schon, dass zumindest es von Kamala Harris ein bisschen mehr Pushback geben wird. Also die wird mehr darauf reagieren, glaube ich, auf das, was Trump sagen wird.
Es gibt ein Gespräch, dass man kann nicht eine Wahlkampf gewinnen mit einer Debatte, aber man kann es verlieren. Also wie wir gesehen haben, Biden hat tatsächlich ist zurückgetreten. Er hat, das hat viele Wirkungen auf seine Kampagne. Aber mal sehen, ob das diese Debatte macht, ein oder der andere einer Verlierer.
Ich glaube, Harris wäre gut beraten, diese Joy und Leichtigkeit und nicht mehr dieses Bleiernde und auch diese Bezeichnung der Gegenseite als weird und schräg und komisch irgendwie, wenn sie das ein bisschen auch beibehält, also wenn sie nicht zu staatstragend wird, sondern eben auch so ein bisschen, keine Ahnung, ach Donald, weißt du, also ich glaube, damit ist sie jetzt ganz gut gefahren und trotzdem muss sie aber auch da vielleicht ein bisschen konkreter werden und bei manchen Punkten eben sich nicht über den Tisch ziehen lassen. Ich glaube, darauf werden viele achten, wie sie rübergekommen ist. Das erste Interview hat sie jetzt gegeben, größere, aber das war zusammen mit Tim Walz, wo dann die Republikaner wieder gesagt haben, ich habe ja auch viel Fox News geguckt in den vergangenen Tagen in Hotelzimmern, wo es dann immer heißt, ja, wie kann sie es nicht alleine? Braucht sie da ihren Running Mate als Sidekick, um sie auf den zu stützen oder solche Dinge? Und das war ja nur bei CNN das Interview, das war ja quasi in einem eher wohlgesonnenen Umfeld. Ja, warum ist sie nicht zu Fox News gegangen? Und das sind so Aspekte, aber immerhin hat sie das jetzt aus dem Weg geräumt, das erste Interview.
Die Kritik ist aber, also wenn man guckt, Trumps Interviews, wenn er ruft an zu Fox News oder sitzt mit, also auch sehr, sehr positive. Ich habe neulich mit einem Fox News Journalist gesehen, wo er hat nur Trump gelobt und gesagt, du hast alles richtig gemacht, was hast du dazu zu sagen? Also was so, insofern ist es ein bisschen ein Double Standard, diese Kritik, das kommt. Also man kann das auf jeden Fall also auch an Trump werfen.
Dieses TV-Duell am 10. September jedenfalls wird bei ABC laufen. Und da sagte Trump schon, naja, es wird unfair sein, weil sie alle gegen mich sein werden, schon mal vorneweg. Aber ich glaube, das wird ein journalistisch sehr sauber geführtes Duell werden. Und wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie das ausgehen wird, welche Auswirkungen das auf den Wahlkampf haben wird, bei dem wir uns jetzt so langsam, aber sehr sicher auf die Schlussgerade bewegen. Und damit befinden wir auch wir uns auf der Schlussgeraden dieser heutigen Folge. Es hat großen Spaß gemacht, es wieder in unserem kleinen Aufnahmestudio zu machen, nicht aus irgendwelchen Hotelzimmern heraus.
Ich war in den Kleiderschrank sogar letztes Mal, wegen der Akustik.
Auch wegen der Akustik hast du dich in den Kleiderschrank gesetzt. Okay, ja, das ist jetzt hier nicht mehr notwendig und ist auch schön, das wieder face-to-face zu machen, dieses Gespräch.
Schön, dich zu sehen.
Ja, nice to see you. Also, wir freuen uns wie bei allen Folgen auf Reaktionen und auf Fragen und Zuschriften, die E-Mail-Adresse in den Shownotes und werden bei der nächsten Folge vermutlich auch sehr gespannt da zurückblicken auf dieses TV-Duell und was auch immer dann noch in diesem Wahlkampf bis dahin passiert. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Ach ja, und einen Hinweis haben wir noch zum Schluss. Wenn ihr täglich nicht nur, was die USA betrifft, auf dem Laufenden bleiben wollt, sondern auch überhaupt in Sachen Nachrichten, dann empfehlen wir euch noch einen anderen Podcast. 6:30 heißt er, weil er jeden Morgen ab 6:30 online ist. So um die 20 Minuten gibt's da Montag bis Freitag die wichtigsten Nachrichten für den Tag. Den Link zum 6:30 Podcast packen wir euch in die Folgebeschreibung. Hört mal rein.